Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist tatsächlich schon einige Zeit her, einige Jahre her, dass ich das letzte Mal hier in der Kramerstraße war bei euch. In der Sabbatschule heute Morgen hat Priska gefragt, ja, was verbindet dich mit der Kramerstraße? Und so als neutrale Figur konnte ich ja meine erste Meinung sagen. Ich bin nicht hier in der Gemeinde ansässig, aber unsere beiden Töchter gingen hier zur Schule. Das verbindet uns sehr mit der Kramerstraße. Noch weiter zurück liegt aber meine Taufe. Die war im April vor 50 Jahren hier in der alten Krami. War noch die alte Krami. Ich weiß nicht, wann das Gebäude hier gebaut wurde, aber vor 50 Jahren stand es noch nicht. Das war noch, und das ist auch ein Meilenstein in meinem Leben, meine ganz persönliche Taufe, die hier stattgefunden hat, an einem Freitagabend, zusammen mit 12 oder 13 anderen Täuflingen. Also freut euch auf die Taufe nächsten Sabbat. Es ist immer etwas Herrliches, eine Taufe zu erleben, wenn die Gemeinde, wenn die Familie wieder wächst. Dieses Wochenende feiert die Christenheit Pfingsten. Was ist das? Wir sind mit der Bahn gekommen, meine Frau und ich, heute Morgen, und war ziemlich gut besetzt. Viele Leute mit Koffer und allem Möglichen, die reisen irgendwo hin ins Pfingstwochenende, genießen die freien Tage. Eine junge Frau, die dann in Stadlhofen aufgestanden ist und sich verabschiedet hat für ihn gegenüber, hat gesagt, ich wünsche dir schöne Pfingsten. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, an was er sich dabei erinnert hat, als sie Pfingsten wünscht. Und viele Leute wünschen sich schöne Pfingsten. Dann hat man frei. Muss man nicht arbeiten. Ist doch eigentlich schön. Und das reicht ja wohl auch. Aber Pfingsten beinhaltet mehr als nur ein paar freie Tage. Ich bin immer wieder fasziniert von den Bildern aus der Bibel. Im Alten Testament finden wir viele Sinnbilder zum Neuen Testament, so Allegorien. Es gibt einiges, ist die Sprache vom ersten Adam, kennen wir die Geschichte vom Adam, und vom zweiten Adam, Jesus Christus. Oder dann Jona, der war 3 Tage im Bauch des Wal, Christus war im Grab, heißt es. Elia und Johannes der Täufer sind so Beispiele, die gegeben werden. Da haben wir das Leben von Josef, die Erfahrung des Mose, die Entwicklung des Volkes Israel und so weiter. Eine Lebensgeschichte aus dem Alten Testament, welche uns auch bereits aus der Kindheit bekannt ist, dient als Grundlage zur heutigen Predigt. Und zwar die Erlebnisse der Königin Esther. Esther, die Geschichte begeistert immer wieder die Leser und die Zuhörer. Und wir möchten anhand dieser Ereignisse einige Grundsätze im geistlichen Leben eines Christen veranschaulichen. Und es gibt in der Tat im Alten Testament kaum ein Buch, das besser das Wirken des Heiligen Geistes zeigt und zur Vollendung und Entfaltung in unserem Leben bringt. Wir betrachten das Auftreten in der Geschichte von insgesamt 5 Figuren und Körperschaften und finden da verblüffende Parallelen zur Entwicklung unserer geistlichen Erfahrung. Als erstes haben wir den König Ahasveros, den Xerxes. Er regiert über 127 Provinzen, die von Indien bis Äthiopien reichen. König Ahasveros steht für uns sinnbildlich für das menschliche Herz. Im Palast werden Entscheidungen getroffen, politische Richtlinien festgelegt und auch Regierungserlasse veröffentlicht. Dann haben wir das Reich. Die 127 Provinzen, das ist der menschliche Körper in unserem Vergleich. Und im Reich werden ja die Befehle des Königs ausgeführt. Weiter haben wir den Haman. Haman, das Fleisch im Neuen Testament. Genießt ein großes Vertrauen des Königs. Und er hat einen gewaltigen Einfluss. Wir lesen das im Buch Esther, im Kapitel 3, den ersten beiden Versen. Da heißt es, Esther 3, Vers 1 und 2, Nach diesen Geschichten erhob der König Ahasveros den Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mardochai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Mardochai, der macht nicht mit. Mardochai ist in unserem Bild stellvertretend für den Heiligen Geist, der in einer noch nicht wiedergeborenen Seele noch nicht offensichtlich wirksam ist. Der König wird beeinflusst von Haman und erhält sich vom Rat und vom Beistand des Mardochai fern. Also mit anderen Worten haben wir das Bild von dem Menschen, der vom Fleisch beherrscht ist und sich nicht unter die Führung des Heiligen Geistes stellen will. Das heißt, die Geschichte beginnt damit, dass der falsche Mann, der Haman, drinnen ist und der richtige Mann, der Mardochai, draußen. Und hier stellt sich nun das Problem, wie bringen wir den Falschen hinaus und den Richtigen hinein ins Reich. Und genau das lehrt das Evangelium. Das ist das Evangelium. Eine radikale Änderung in der Regierung mit weitreichenden Folgen fürs Land, wie wir noch sehen werden. Ebenso umwälzend sind die Folgen für einen Menschen, der es dem Heiligen Geist erlaubt, auf allen Gebieten seines Lebens Herr zu werden. Aber gehen wir zurück zu unserer Geschichte. Haman hat einen Hass auf Mardochai, weil dieser sich weigert, ihn zu ehren. Wir haben es gelesen im Vers 2. Alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen von Haman nieder, denn der König hat es so geboten. Nur der Mardochai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Haman, das Fleisch, besitzt einen festen Platz beim König, dem Herzen. Und so redet er ihm ein, die Juden im Land, zu welchem Mardochai gehört, auszurotten. Alle Juden umbringen. Und der König, der steigt voll drauf ein. Auf den Vorschlag seines Haman. Paulus schreibt uns im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4, von den Ungläubigen, denen der Gott der Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Und daher kommt es, dass so viele dasselbe tun, was der König im guten Glauben auch tut. Und wir lesen das, Kapitel 3 bei Esther, in den Versen 10 und 11. Und da tat der König seinen Ring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman, das Silber sei dir gegeben, dazu das Volk, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Der König hat sein Leben total an Haman verkauft. Das Herz im nicht wiedergeborenen Fleisch. Und der Tag der Vernichtung rückt näher, der Schatten des Todes liegt auf den Juden im ganzen Land. Und hier ist die Frage, was wäre die Lösung? Was wäre die Lösung? Ein Regierungswechsel. Mardochai muss irgendwie in den Einflussbereich des Königs kommen. Und hier liegt eben das Problem. Wie kommt der falsche Mann hinaus und der richtige hinein? Und meine Lieben, von allen Lehren, die wir aus dem Buch Esther ziehen können, ist vielleicht die folgende am wichtigsten. Um die falsche Person hinaus und die richtige hineinzubringen, muss zuerst die richtige hinein, damit dann auch die falsche hinausgeht. Was will ich damit sagen? Mach vielleicht ein Beispiel. Wir sind in einem Raum, es ist etwas muffig, stinkt etwas, nicht sehr angenehmer Geruch, habe keine Fenster. Was mache ich? Wie bringe ich diesen Duft hinaus? Wie schaffe ich das? Beispielsweise bringe ich einen Tannenzweig hinein in den Raum, zünde ihn an und der verbreitet einen angenehmen Duft. Und der unangenehme Duft verschwindet aufgrund dessen, dass der angenehme Duft überhand nimmt. Oder ich bin in einem dunklen Raum, stockfinster, keine Fenster. Ich kann lamentieren und diskutieren über die Dunkelheit. Ich kann Sitzungen abhalten, wie es heller werden will. Ich kann aber auch eine Kerze hinstellen, kann sie anzünden und es wird hell. Und die Dunkelheit verschwindet aufgrund dessen, dass die Kerze brennt. Über die Rolle der Königin Esther haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Königin Esther in unserem Bild versinnbildet den menschlichen Geist. Und bevor nun der Mardochai in das Leben des Königs eintreten kann, muss er zuerst in das Leben der Königin eintreten. Das heißt, der Heilige Geist muss den menschlichen Geist ansprechen, um das menschliche Herz erfassen zu können. Nun, dem Mardochai oblag die Pflege der Esther schon bevor sie Königin war. Er war ihr Pflegevater, Esther war ein Waisenkind und sie ist ein König, Königin geworden. Und so obliegt die Obhut, hat der Heilige Geist die Obhut über den menschlichen Geist. Und der Heilige Geist möchte den menschlichen Geist in alle Wahrheit leiten, sagt Jesus, Johannes 16, Vers 13. Aber zum Herzen, zum Palast, zum Kronrat hat Mardochai noch keinen Zutritt. Da sitzt immer noch der Haman und immer er hat immer noch den Ring am Finger. Könnte man sagen, der irdisch gesinnte Christ, fromm, aber nicht bekehrt. Nun entsetzt sich natürlich, ob der Ankündigung des Königs, der Mardochai, dass die Juden ausgerottet werden sollen, und er setzt sich in Sack und Asche. Lesen wir im Kapitel 4. Esther Kapitel 4, Abvers 1. Als Mardochai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und legte den Sack an und tat Asche auf sein Haupt und ging hinaus mitten in die Stadt und schrie laut klagend und kam bis vor das Tor des Königs, denn es durfte niemand in das Tor des Königs eintreten, der einen Sack anhatte. Und in allen Ländern, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche. Da kamen die Dienerinnen Esthers und ihre Kämmerinnen und erzählten ihr davor. Die hatte noch gar nichts gewusst. Die hatte noch gar keine Ahnung, was da alles geschehen ist. Und die Esther reagiert. Lesen wir weiter im Vers 4. Heißt es, da erschrak die Königin sehr und sie sandte Kleider, dass Mardochai sie anzöge und den Sack ablegte. Er aber nahm sie nicht an. Die Königin ist beunruhigt und der Mardochai soll doch seine Kleider wechseln. Geht doch nicht, ein Sack und Asche zu sitzen. Die ist verunruhigt über das Verhalten des Mardochai. Und sie selber hat die Situation noch gar nicht erkannt. Sie hat noch gar nicht begriffen, um was es eigentlich geht. Sie ist ja auch Jüdin. Das heißt, der Mardochai muss die Königin Esther zuerst einmal über den Haman aufklären und über die Rolle, die er beim König spielt. Was heißt das? Der Heilige Geist muss den menschlichen Geist zur Sündenerkenntnis führen, um das Herz zu erlangen, damit eine Umkehr geschehen kann. Und das ist kein einfaches Unterfangen. Paulus hat uns einen interessanten Gedanken hinterlassen. Er ist ja sehr offen in dem, was er sagt und schreibt. Er steht zu seiner Situation, und das lesen wir im Römerbrief Kapitel 7, ab Vers 15, wo Paulus ganz klar und offen sagt, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, so wie ich von Natur aus bin, nichts Gutes wohnt. Das Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn der Heilige Geist den menschlichen Geist die Verdorbenheit des Fleisches aufdeckt, so wie Mardochai die Königin über den Haman aufklären muss, dann mag das eine schmerzliche Erkenntnis bewirken, dass ich mich zu fragen beginne, ja, wo stehe ich? Bin ich errettet oder nicht? Oder bin ich auch ein Kind des Todes? Wenn der Heilige Geist mir eine Lampe mit einer Lampe meinen dunklen, schmutzigen Raum erhält, dann widert das an. Und so erkenne ich als Mensch meine wahre Natur und auch die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Veränderung. Die Königin musste zuerst einmal die Menschen im Palast kennenlernen. Und es ist unangenehm, wenn er dir deinen Haman entlarvt und ihm die Maske vom Gesicht reißt. Denke da an die Erfahrung des Petrus. Petrus hat es erlebt. Ein Blick von Jesus hat genügt. Und er hat erkannt und gesehen, wo er steht. Und er sagt, oder es heißt, er ging hinaus und weinte bitterlich. Er hat es erfahren und er hat es begriffen. Nun, Mardochai spricht mit der Königin und sagt, geh zum König und sag es ihm. Nein, sicher nicht. Nein, da gehe ich nicht hinein. Da komme ich um. Das ist die Geschichte mit dem goldenen Zepter des Königs. Lesen das im Esther Kapitel 4, müssen wir jetzt zurück, im 11. Vers. Esther 4, Vers 11. Da heißt es, dass die Königin sagt, es wissen alle Großen des Königs und des Volkes in den Ländern des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Weib, nach dem Gesetz sterben muss, es sei denn, der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzugehen. Die Königin fürchtet sich. Ja, vielleicht denkt sie ja, ich mache das anders. Ich werde selber mit diesem Haman fertig. Ich will doch diesen Haman außer Kraft setzen. Das ist eine bedeutende Lehre für uns. Es ist nicht die Aufgabe der Königin, mit dem Haman abzurechnen. Es ist die Aufgabe des Mardochai. Wir müssen unser Vorhaben aufgeben, aus eigener Kraft und Intelligenz mit dem Fleisch fertig zu werden. Das vermag nur der Heilige Geist. So wie Mardochai zur Königin sagt, da lesen wir dann weiter, Kapitel 4, Vers 13, was heißt, dass der Mardochai sagt zur Königin, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um diese Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und nun wird's dramatisch. Esther hat kapiert, worum es geht. Und Esther entscheidet sich. Das ist, wenn du oben in der Luft, in der offenen Türe des Flugzeugs stehst und springst. Springst hinaus. ins Leere. In der Hoffnung, dass unterwegs dann irgendwann der Fallschirm aufgeht und du nicht den Boden zerschellst. Esther hat gesagt, ich springe. Und wir lesen das, Kapitel 4, ab Vers 15, wo sie dann was weiter heißt. Da ließ Esther Mordechai antworten, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ich nicht esse und trinke 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen. Entgegen dem Gesetz komme ich um. So komme ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Am dritten Morgen geht die Königin zum Esther. Die Königin zum König, zum Ahasveros. Protokollarisch gesehen ist sie so gut wie tot. Aber gesagt, ich gehe, egal was passiert. Sie fragt nicht mehr. Sie gehorcht der inneren Stimme, die Mordechai gegeben hat. Und da frage ich mich, bin ich in meiner Beziehung zu Jesus Christus auch schon so weit gekommen, dass ich nicht mehr nach Sinn und Zweck und Erfolg meiner Handlung frage. Und sage, Herr, ich vertraue dir, ich springe, ich gehe hinein zum König, egal was passiert. Aus der Geschichte wissen wir, der König ist dir wohlgesonnen. Sie darf eine Party geben, an diesem Abend für den König, und den Haman. Und Haman ist natürlich mächtig stolz, dass er mit dem König zusammen bei der Königin eingeladen ist zu einer Party. Nur einer stört ihn noch, dieser Mordechai. Der muss irgendwie noch weg. Und der muss an den Galgen. Und die zeige ich nur noch kurz. Was wird geschehen? Wer wird am Galgen hängen? Die Entscheidung im Herzen jedes Christen. Wer übt Regierungsausfluss in meinem Leben aus? Regierungseinfluss in meinem Leben aus. Nun, der König hat nach dieser Party eine schlechte Nacht. Vielleicht hat er zu viel gegessen oder auch zu getrunken. Er kann nicht schlafen, es wird ihm das Protokollbuch gereicht. Und diesem Protokollbuch liest er von einer guten Tat von einem Mordechai. Er hat ihm das Leben gerettet. Es gab eine Verschwörung, können wir Kapitel 2, also 21 bis 23 nachlesen. Es gab eine Verschwörung, die hat der Mordechai aufgedeckt, die wurde gemeldet. Der König blieb dadurch am Leben, hat das gar nicht irgendwie mitbekommen und dieser Mordechai wurde auch nicht gewürdigt. Aber der König ist berührt. Berührt vom Heiligen Geist. Und er hat ein schlechtes Gewissen. Am anderen Morgen steht Haman im Garten. Was will er? Er will den Mordechai an den Galgen hängen. Der König sieht das und ruft den Haman zu sich. Und da lesen wir im Buch Esther, Kapitel 6, ab Vers 6. Und als Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man dem Mann tun, den der König gerne ehren will? Haman aber dachte in seinem Herzen, ja, wen anders soll der König gerne ehren wollen als mich? Und Haman sprach zum König, dem Mann, den der König gern ehren will, soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein Ross, darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt. Und man soll das Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, den der König gerne ehren will. Und ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen lassen, so tut man dem Mann, den der König gerne ehren will. Okay. Der König sprach zu Haman, eile, nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und tu so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt, und lass es an nichts fehlen von alledem, was du gesagt hast. Wow, damit hat er es nicht gerechnet. Damit hat er nicht gerechnet. Aber er getraut sich nicht, dem König zu widersprechen. Das macht er natürlich dann doch nicht. Was heißt das? Es wird gefährlich fürs Fleisch, wenn das Herz durchs Lesen des Buches langsam der Wahrheit auf die Spur kommt. Der König meint es eigentlich ehrlich. Und das Fleisch, der Haman, der macht jetzt einfach mit, um zu überleben. Seine Freunde erkennen die Situation und sagen, oh Haman, das sieht nicht gut aus für dich. Diese Szene wird abgespielt und die Königin darf an diesem zweiten Abend für den König und den Haman eine zweite Party geben. Im Galgen bei Haman steht, im Garten bei Haman steht bereits der Galgen. Das Schicksal der Falschheit. Und nun kommt es zum ersten Höhepunkt in dieser zweiten Party, und zwar zur direkten Konfrontation zwischen der Königin und dem Haman. Geist gegen Fleisch. Lesen wir das in Esther, Kapitel 7, Vers 1. Und als der König mit Haman zum Mahl kam, das die Königin Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther auch an diesem zweiten Tag, als er Wein getrunken hatte, was bittest du, Königin Esther, dass man dir geben soll? Und was begehrst du? Wäre es auch das halbe Königreich, es soll geschehen. Die Königin Esther antwortete, habe ich Gnade gefunden vor dir, o König, und gefällt es dem König, so gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir vertilgt, getötet und umgebracht wären. Wären wir nicht nur zur Knechtschaft, zu Knechten und Mägden verkauft, das wollte ich schweigen, denn die Bedrängnis wäre nicht so groß, dass man den König darum belästigen müsste. Der König Ahasveros antwortete und sprach zu der Königin, wer ist der? Oder wo ist der, der solches im Sinn hat, dass er solches tun will? Esther sprach, der Feind und Widersacher ist dieser niederträchtige Haman. Haman aber erschrak vor dem König und der Königin. Jetzt ist es draußen. Jetzt ist es klar. Jetzt wissen alle Bescheid. Und dann kommt der zweite, der absolute Höhepunkt. Der König, das Herz, muss sich entscheiden zwischen Mardochai und Haman. Und zu diesem Punkt der Erkenntnis will mich Gott führen. Ganz egal, wie schmerzhaft das auch sein wird. Es gibt keine Kompromisse. Man kann nicht einfach das Fleisch veredeln. Auch ein Kleiderwechsel bringt nichts. Zieh den Sack aus und zieh neue Kleider an. Auch das bringt nichts. Der einzige Weg ist eine klare und echte Bekehrung meines Herzens. Wir lesen weiter im Vers 7, Kapitel 7, da heißt es, und der König stand auf vom Weingelag in seinem Grimm und ging in den Garten am Palast. Aber Haman trat vor und bat die Königin Esther um sein Leben, denn er sah, dass sein Unglück vom König schon beschlossen war. Und als der König zurückkam aus dem Garten, am Palast in den Saal, wo man gegessen hatte, da lag Haman vor dem Lager, auf dem Esther ruhte. Da sprach der König, will er auch der Königin Gewalt antun, bei mir im Palast? Und dass das Wort aus der Königsmunde gekommen war, verhüllten sie Haman das Antlitz. Und Harbona, einer der Kämmerer vor dem König, sprach, siehe, es steht ein Galgen im Hause Hamans, 50 Ellen hoch, den er für Mardochai aufgerichtet hat, der doch zum Wohl des Königs geredet hat. Der König aber sprach, hängt ihn auf. So hängte man Haman an den Galgen, den er für Mardochai aufgerichtet hatte. Da legte sich des Königs Zorn. Und nun kehrt Ruhe ein im Land. Und es geht weiter. Lesen wir gleich Kapitel 8, Verse 1 und 2. Und an dem Tage schenkte der König Ahasverus der Königin Esther das Haus Hamans, des Judenfeindes. Und Mardechai wurde vom König empfangen, denn Esther hat ihm gesagt, wie er mit ihr verwandt sei. Und der König tat ab seinen Fingerreif, den er Haman genommen hatte, und gab ihn Mardechai. Und Esther setzte Mardechai über das Hause Hamans. Haman hat nicht länger Gewalt im Staat und missbraucht nicht länger die Autorität des Königs zum Schaden für das Reich. Das heißt, ich bin nicht länger die willkürliche Zielscheibe des Satan, des Teufels. Endlich ist der richtige Mann drinnen und der falsche draußen. Der Heilige Geist beherrscht den menschlichen Geist und das menschliche Herz. Aus Simon wird ein Petrus. Aus Saulus wird ein Paulus. Aus Jakob wird ein Israel. Haman ist gehängt. Ist damit nun alles überstanden? Wir haben noch einen Anschauungsunterricht im Kapitel 9. Da lesen wir, wie sich die Juden an ihren Feinden rächten. Und dann heißt es in den Versen 13 und 14, Esther sprach, gefällt's dem König, so lasse er auch morgen die Juden in Susa tun nach dem Gesetz für den heutigen Tag, aber die 10 Söhne Hamans soll man an den Galgen hängen. Und der König befahl, so zu tun. Und das Gesetz wurde zu Susa gegeben und die 10 Söhne Hamans wurden gehängt. Haman hatte 10 Söhne. Auch die müssen gehängt werden. Paulus schreibt im Galaterbrief von einem Prozess. Können Sie das noch kurz anschauen? Galaterbrief Kapitel 5. Ein Prozess, der im Menschen, in dir und mir stattfinden wird. Ab Vers 16 schreibt der Paulus, ich sage aber, führt euer Leben im Geist, so werdet ihr nicht vollbringen, was der selbstsüchtige Wille begehrt. Denn die Selbstsucht widerstrebt dem Geist und der Geist Gottes der Selbstsucht, die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr nicht tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Regiert euch aber der Geist, so steht ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind die Werke des menschlichen Eigenwillens, nämlich Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Ich habe es euch vorausgesagt und sage es noch einmal. Die solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen alle die ist das Gesetz nicht. Jesus Christus will in uns seine Kraft wirken lassen. Der Heilige Geist möchte in unseren Herzen das Gute zur Entfaltung bringen. Aber das wird niemals erreicht, wenn wir den Haman einfach durch einen Schönheitssalon schleusen. Der Haman muss an den Galgen. Der Ring muss von seinem Finger und die Schlinge muss um seinen Hals. Die Wiedergeburt charakterisiert den Grundsatz des göttlichen Umtausches. Bist du vom Heiligen Geist erfüllt, wirst du ein neues Leben haben, das weder sorgenfrei noch sündlos verlaufen wird. Das ist mir klar. Aber du wirst eine nie geahnte Fülle haben in deinem Herzen. Hans Heinz, der langjährige Schulleiter und vor allem auch Lehrer in Bogenhofen, hat einmal gesagt, die neue Kreatur, von der Paulus spricht, ist Neuheit im Geist, aber noch nicht Neuheit im Fleisch. Und da kommen wir zu dem Text, den uns Erich am Anfang gelesen hat, aus dem Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse, 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Und Petrus mit seinem Enthusiasmus sagt, denn alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, und durch seine Macht und Herrlichkeit. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch an der göttlichen Natur Anteil bekommt, da ihr ja dem Verderben entronnen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Jede sündhafte Handlung hat ihren Ursprung in Satan, da den Haman den Ring am Finger hat. Jede gerechte Handlung hat ihren Ursprung in Gott, da den Mardochai den Ring am Finger hat. Jesu Tod am Kreuz bewirkt Vergebung meiner Sünden und er ist der Strick für Haman. Jesus Christus muss am anderen Ende ziehen, aber ich muss das Urteil bestätigen. Und dann werde ich mit Paulus aus freudigem Herzen bekräftigen können, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dann kann Haman 1000 Töne haben, die mich hart bedrängen. Aber ich darf teilhaben am Überwinderleben Jesu Christi. Getragen vom Wunsch und Gebet des Psalmisten, schaff in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen beständigen Geist. Der Titel der Predigt heißt, der Wind weht, wo er will. Öffne dein Herz und lass den Wind wehen. In deinem Herzen, zu deinem Segen. Amen.